Heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge. Ich nehme teil an der 4. Ausgabe des Podcaston. Eine Woche lang werden Tausende von Podcasts eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl vorstellen und ihnen dadurch zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Ich spreche heute mit Daniel Österreich über IJM, International Justice Mission. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business-Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Ich kann mich gar nicht genau erinnern, über wen ich von diesem Podcaston-Event gehört habe. Aber mir war sofort klar, da will ich mitmachen. Die Idee ist, dass in einer Woche weltweit mehrere tausend Podcaster eine Sonderfolge machen, in der sie eine gemeinnützige Organisation vorstellen. Und mir war auch sofort klar, wen ich dazu einlade, Daniel Österreich. Daniel hat mehrere Jahre für IJM gearbeitet und wenn du dich jetzt fragst, IJM, wer ist das, was ist das, dann bleib dran, denn darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
Ja, hallo, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast.
Wir haben ja eine ganz spezielle gemeinsame Geschichte. Du warst vor 10 Jahren Referendar in Detmold auf dem Weg zum zweiten Staatsexamen als Lehrer und ich durfte dich als Kernseminarleiterin begleiten. Das lief alles sehr geradlinig. Du hast ein hervorragendes Examen gemacht, eine Beamtenstelle am Gymnasium bekommen und dann warst du damit gar nicht so richtig glücklich. Erzähl doch mal auch von deinem Weg.
Ja, gute Frage. Also erstmal, genau, finde ich es sehr schön, dass wir auch jetzt nach 10 Jahren irgendwie noch sich unsere Wege weiterhin kreuzen. Es war auf jeden Fall eine prägende Zeit, dieses Referendariat in Detmold. Habe ich viel über mich gelernt und es folgte dann eben eine Zeit im Schulsystem in den ersten Jahren, wo ich würde sagen, zum einen so ein bisschen dieses System des Gymnasiums hinterfragt und angezweifelt habe und auch so, ja, inwiefern ich denn überhaupt als Lehrkraft da reinpasse. Und ich war eben in meinem Referendariat an dem Gymnasium, hatte dann die Beamtenstelle an dem Gymnasium und habe irgendwie gedacht, ich muss einfach nochmal was anderes sehen. Also ich kriege diese Vorstellung, ich könnte jetzt hier bis zu meiner Pension bleiben und nie was anderes von innen sehen als ein Gymnasium. Die fand ich irgendwie sehr einengend, so dass ich dann da auch wieder raus bin. Und eine witzige kleine Randnotiz ist ja, es gibt ja im Beamtentum für alles Mögliche ein Antragsformular. Den Antrag auf Entlassung gibt es nicht. Also da habe ich einfach nur einen Dreizeiler schreiben müssen.
Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant, ja.
Ja, genau.
Ja, ist nicht also, vorgesehen.
Das ist relativ einfach. Ist nicht vorgesehen, genau. ja, dann war ich erst noch hier in Köln an einer sehr reformpädagogischen Schule, die offene Schule Köln, wo eben, ja, wie der Name auch wirklich schon sagt, mit sehr offenen Lern- und Unterrichtsformen so ein bisschen experimentiert wird. Das war dann auch ein ganz anderes Arbeiten als an einem klassischen Gymnasium. Aber auch da bin ich nicht so richtig glücklich geworden. Was, glaube ich, viel auch daran lag, dass ich zunehmend den Eindruck gewonnen habe, dass die Kinder und Jugendlichen, die da zu mir kamen, da war schon so viel gelegt in deren Persönlichkeitsentwicklung, in deren Lebensweg. Da hat mir, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Wirksamkeit oder der Impact irgendwie gefehlt. Und den habe ich halt woanders ganz in einer anderen Dimension dann gespürt, nämlich bei IJM. Es steht für International Justice Mission. Das ist aber immer so ein kleiner Zungenbrecher, deswegen wird es viel mit IJM abgekürzt. Ja, es ist eine Organisation, eine Menschenrechtsorganisation und da bin ich über ein Ehrenamt und einen Minijob so sukzessive immer weiter reingekommen und habe dann eben 2022 war es, den Lehrerjob komplett an den Nagel gehangen, um dann in den gemeinnützigen Sektor zu gehen, weil ich da mein Arbeiten vor allem einfach als wirksamer empfunden habe. Ja.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Woran macht sich das fest? Wo spürst du deine Wirksamkeit?
Bei JM war es ja konkret so, also ich habe jetzt gesagt, war, das stimmt, das wollte ich auch noch kurz dazu sagen. Ich habe jetzt Anfang des Jahres den Job gewechselt und arbeite seit Januar bei UNICEF. Genau, das muss man, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern eher nicht erklären, ist bekannt. Ich bin aber weiterhin mit IJM verbunden und ja auch ehrenamtlich hier in Köln noch aktiv. Und also IJM setzt sich, wie gesagt, gegen Menschenhandel und moderne Sklaverei ein und hat da schon, ich würde sagen, auch wenn es noch eine kleine Organisation gesehen ist, fast eine Vorreiterrolle in der Welt, weil sie als Organisation mit einem Ansatz darüber, die Rechtssysteme zu verbessern, viel Wandel schafft, dass Menschen wirklich geschützt werden können, dass sie befreit werden können aus Situationen, in denen sie ausgebeutet werden. Und ich habe konkret im Fundraising gearbeitet, also im Großspenden-Fundraising. Das heißt, ich hatte viel mit Unternehmen oder Stiftungen, aber auch Privatpersonen zu tun, die eben größere Summen gespendet haben. Und da dann zu erleben, dass wenn eine Stiftung da einen fünf- oder einen sechsstelligen Betrag im Jahr spendet, dass mit diesem wirklich in einem Projektland ein Programm mitfinanziert werden kann, was dazu führt, dass da Hunderte von Menschen aus solchen Situationen befreit werden oder davor geschützt werden. Da bekam ich wirklich das Gefühl, hier kann ich an etwas mitwirken, was Menschenleben verändert und zum Guten verändert und verbessert. Und in Schule gibt's das sicher auch. Also wer jetzt nicht nur auf die Schule schimpfen, es passieren ja auch sehr, sehr viele gute Dinge in unserer Bildungslandschaft und von engagierten Lehrkräften. Aber ich glaube, da muss man sehr nachsuchen und kriegt die auch selber vielleicht gar nicht so oft mit. Man kriegt ja auch als Lehrkraft nur indirektes Feedback auch darüber, was da wirklich Positives bewirkt wird. Und man arbeitet auch einfach in einem großen, starren, langsamen System, wo Optimierungen nur schwer durchzusetzen sind. Und auch das war bei einer Menschenrechtsorganisation, die, wie gesagt, noch eher klein ist, ganz anders. Also sehr agile Struktur. Man hat was ausprobiert. Wenn es nicht funktioniert hat, dann hat man es anders gemacht. Das hat mich dann sehr angezogen. Ja.
Das kann ich gut nachvollziehen. Gerade so auch in diesem Vergleich von engerem, strikterem System und einer Organisation, die sich ja letztlich dann auch selber die Regeln gibt, ne? Wenn du sagst, agile Strukturen und so etwas. Du hast ja schon jetzt ein paar Sachen angedeutet, und zwar unter anderem eben auch den Begriff Sklaverei genannt. IJM versteht sich ja so als Anwalt der Freiheit und weltweit gegen Sklaverei und für den Schutz von Menschen in Armut unterwegs zu sein. Vielleicht kannst du auch noch mal genauer erklären, was genau ist eigentlich moderne Sklaverei? Also das ist ja ein Begriff, der sich vielleicht nicht sofort erschließt. Und man denkt eher an das, was man aus der Geschichte kennt. Aber was ist moderne Sklaverei?
Moderne Sklaverei, also modern klingt ja irgendwie immer so positiv in unseren Ohren erstmal. Ist in dem Kontext aber leider was sehr Negatives, nämlich dass sich die Sklaverei, also die gewaltsame Ausbeutung von Menschen für einen finanziellen Profit eben auch in unsere moderne Zeit sehr angepasst hat. Und im damaligen, vor allem so diesen transatlantischen Sklavenhandel, den wir aus dem Geschichtsunterricht kennen, da hat das eben sehr im Offenen, sehr eben öffentlich sichtbar stattgefunden. Und das ist in der modernen Sklaverei, die es heute gibt, eben anders, weil sie natürlich, also völkerrechtlich, eigentlich in so gut wie allen Ländern offiziell verboten ist, passiert sie viel im Verborgenen und ist sehr kreativ. Also die Arten, auf denen Menschen eben andere Menschen für einen finanziellen Profit ausbeuten, die haben sich sehr, sehr vervielfältigt. Also das kann der klassische Arbeiter sein in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe. Das kann auch das Kind sein, das vielleicht auf der Kakaoplantage arbeiten muss und nicht zur Schule gehen kann. Das kann die Frau sein, die in der Zwangsprostitution sexuell ausgebeutet wird. Das können aber auch Menschen sein, die in Fabriken eingesperrt werden. Da kommen wir vielleicht nachher noch kurz drauf. Und an einem Schreibtisch, an einem Laptop arbeiten, aber andere Menschen betrügen müssen über ihren Laptop, um an Geld zu kommen. Und sie dürfen diesen Schreibtisch dann 16 Stunden am Tag nicht verlassen. Und da gibt es ganz, ganz vielfältige Formen, wie Menschen heutzutage eben ausgebeutet werden. Und die UN hat natürlich auch eine Definition dafür, was moderne Sklaverei ist. Und wichtig ist auch immer, dass es diese Aspekte beinhaltet, dass dem Menschen wirklich der freie Wille oder die Freiheit und die Möglichkeit genommen wird, sich dieser Situation zu entziehen und dass sie eben auch oftmals Gewalt angedroht oder auch angewendet bekommen, um in dieser Situation zu bleiben. Genau. Und was leider auch im Vergleich zu historischen Sklaverei genannt werden muss, ist, dass das Ausmaß größer ist, also auch relativ gesehen. Man schätzt, dass es 50 Millionen Menschen sind, die heutzutage von moderner Sklaverei betroffen sind. Die Zahl ist auch gestiegen, also allein in den Jahren, in denen ich jetzt mich mit dem Thema beschäftige, ist sie von 40 auf 50 Millionen Menschen gestiegen. Was auch daran liegt, dass es einfach wieder mehr Konflikte gibt in unserer Welt, mehr Menschen auf der Flucht sind. Gerade Menschen auf der Flucht sind besonders vulnerabel. Vielleicht noch so der letzte Satz, man hat das so hier auch so ein bisschen in den Medien mitbekommen, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Dass es da eben auch für Menschenhändler sehr einfach war, Leute auszubeuten. Man konnte eben einen Transport anbieten, man konnte irgendwie eine Wohnung anbieten, einen Job anbieten. Und Menschen werden ganz oft in die Situation hineingetäuscht. Also das heißt, sie haben dann eben diesen Job oder diese Wohnung oder diese Transportmöglichkeit auf ihrer Flucht angenommen. Und sind dadurch aber dann in Situationen geraten, in denen sie ausgebeutet wurden. Ja. Genau.
Wenn du das so beschreibst, dann leuchtet es ja völlig ein, dass es Sinn ergibt, sich da zu engagieren als Organisation. Was ist denn die Vision von IJM? Mhm. Wofür setzt sich diese Organisation ein?
Ja, also wir wollen natürlich bei IJM erstmal, dass Menschen eben ihre Freiheit erleben, dass sie ihrer Würde nicht auf diese Weise beraubt werden. Und Sklaverei und Ausbeutung ist ja eine der härtesten Menschenrechtsverletzungen und etwas, wo Menschen sehr, sehr viel Gewalt einfach erleiden. Und da wollen wir Menschen rausholen und vorschützen. Und die Vision ist, dass man wirklich, also wir haben auch eine konkrete Vision bis 2030, dass wir 500 Millionen Menschen schützen möchten vor moderner Sklaverei. Und die ganz langfristige Vision wäre, dass Sklaverei weitgehend beendet wird auf unserer Welt. Das ist auch ein bisschen eine Utopie, klar, weil es wird immer Menschen geben, die andere Menschen für einen Profit ausbeuten, aber wir wollen das wirklich auf ein Minimum reduzieren. Und das will ich erstmal dazu. Ja.
Ich kenne das ja selber oder es kennen vielleicht auch viele hier von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn man schon mal sich mit Spenden beschäftigt hat, Spendenaufrufe im Briefkasten hatte, das hat ja viel auch immer mit Geschichten zu tun und mit sehr persönlichen Erfahrungen, Erlebnissen, von denen wir dann lesen als Menschen, die um eine Spende gebeten werden. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar, weil Geschichten einfach sehr lebendig sind und auch in vielen anderen Bereichen ist Storytelling ja ein Mittel, was wir nutzen, um letztlich auch um Emotionen zu wecken. Und das ist ja auch, um das Spenderherz zu öffnen, ist das ja auch sehr, sehr wichtig. Und ich habe auch, glaube ich, irgendwo auf der Webseite von IJM gelesen, jeder Mensch in Sklaverei hat einen Namen und hat eine Geschichte. Und dann vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen oder vielleicht am Beispiel einer Geschichte auch deutlich machen, wie sieht denn jetzt eigentlich konkret so die Arbeit aus? Also du hast es ja schon auch in dem allgemeinen Zugriff benannt und beschrieben. Mach es doch mal vielleicht an einer Geschichte konkret.
Ja, da gibt es im Moment eine Geschichte, die man auch gut auf der Website findet bei IJM, von Appa Rao aus Indien. Und Appa Rao ist eben ein Familienvater, hatte vier Kinder. Und du hattest es eingangs auch schon gesagt, das sind oft Menschen, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, die auch eben betroffen sind. Und der Appa Rao hatte von einem sehr lukrativen Jobangebot in einer anderen Region, einige Stunden von seinem Zuhause entfernt, eben gehört. Das Ganze ist mittlerweile etwas über 20 Jahre her. So hat er halt dann damals, weil er seine Familie besser ernähren wollte, den Zug genommen, um dorthin zu fahren, um sich dieses Jobangebot anzugucken, um sich dort vorzustellen. Und dort angekommen war er dann auf einer Farm, einer landwirtschaftlichen Farm in Indien. Und es war eben eins dieser Täuschungsjobangebote. Das heißt, er hat dort dann angefangen zu arbeiten. Und was eine ganz gängige Methode ist, dass die Menschen eben dann dieser Tätigkeit nachgehen und zwar schon offiziell ein Gehalt bekommen, aber in dem Fall eben auch der Farmbesitzer für die Unterkunft und die Verpflegung horrende Summen abgerechnet hat. So dass eigentlich die Arbeiter dieser Farm, wo dann auch immer Parau war, von Tag zu Tag eher Schulden gemacht haben bei diesem Farmbesitzer, als dass sie Geld verdient haben. So, und sie dann eben damit gehalten werden, dass sie gesagt wird, ja, du bleib noch länger hier und dir wird dann auch mehr bezahlt und irgendwann kannst du deine Schulden abbezahlen und dann kannst du auch wieder nach Hause. Aber die Menschen kommen niemals dazu, wirklich ihre Schulden, die ihnen da ziemlich unrechtmäßig auferlegt werden, abzubezahlen. Und dann eben, wenn sie die Farm verlassen möchten, dann wird das eben gewaltsam auch oft verhindert. So. In dieser Situation hat sich Appa Rao dann eben befunden. Die Familie wusste auch nicht genau, wo er ist. Es war auch noch die Zeit vor den Smartphones und den Handys. Und tatsächlich hat Appa Rao 20 Jahre auf dieser Farm arbeiten müssen und wurde 20 Jahre lang festgehalten. Und dann wurde er gefunden, so, und da kommt jetzt auch IJM ins Spiel. Besonders Indien ist ein Land, in dem IJM schon länger arbeitet, wo es halt auch ein hohes Aufkommen an Arbeitsausbeutung gibt. Und IJM schult vor allem auch viel die Behörden, die Polizei, das Sozialamt, also Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, um für diese Fälle sensibilisiert zu werden. Und es gibt, und auch die Bevölkerung wird natürlich sensibilisiert. Ne? Und so kommen von Zeit zu Zeit immer mehr Hinweise, werden an IJM herangetragen, aber auch an die örtliche Polizei. So einen Hinweis gab es dann eben auch dort zu der Farm, sodass IJM sich mit der Polizei vor Ort die Farm angeschaut hat und eben recht schnell festgestellt hat, hier werden die Menschen gegen ihren Willen festgehalten und wurden dann eben mit der Polizei zusammen, das ist auch wichtig zu sagen, dass IHM da nie auf eigene Faust irgendwie agiert, sondern immer wirklich in der engen Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort die Menschen aus dieser Farm befreit hat, die Täter auf der anderen Seite verhaftet wurden und auch angeklagt wurden, vor Gericht gebracht wurden und Aparao mit seiner Familie wieder zusammengebracht hat nach über 20 Jahren. Da gibt es auch einen kleinen Film zu und auch echte Fotos auf der Website von der echten Familie. Also es ist wirklich am Anfang der Geschichte herzzerreißend, aber dann auch sehr herzerwärmend zu sehen, wie diese Familie wieder zusammengekommen ist. Genau, das heißt also, IJM befreit solche Personen. Wir stehen dann auch für mindestens 2 Jahre an der Seite von den befreiten Personen in der Nachsorge. Da bedarf es ja oft medizinischer Versorgung, aber eben auch natürlich psychotherapeutischer Begleitung. Oder auch, ne, wenn Personen, gerade wenn sie auch noch jünger sind, dann helfen wir auch mit Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für so einen Einstieg in ein neues oder anderes Leben wieder. Und wir begleiten sie natürlich auch juristisch. Das heißt, in den Gerichtsverfahren, die dann eben laufen gegen die Täter und Täterinnen, stehen wir auch zur Seite. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass das eben passiert, dass diese Anklagen kommen, dass die Gerichtsverfahren laufen und dass es auch wirklich signifikante Urteile gibt. Also gerade auch in Indien zu Beginn der Zeit gab es dann zwar rechtskräftige Urteile gegen Betreiber solcher Farmen oder auch Ziegeleien sind auch aus dem Bereich, wo in Indien viele Menschen ausgebeutet werden. Dann gab es aber Urteile, die sich über Bewährungs- und Geldstrafen hinaus ist da nicht viel passiert. Und IJM hat dann eben wirklich darauf hingewirkt, sagen, also für diese Menschenrechtsverletzung muss es langjährige Haftstrafen geben. Und das passiert jetzt in immer mehr Regionen in Indien. Und das schreckt auch ganz klar ab. Also das sehen wir, dass das auch ein sehr kalkuliertes Verbrechen ist, ne? Also dieser Farmbesitzer, der Aparao dahin gelockt hat, das ist ein sehr kalkuliertes Vorgehen. Also es ist jetzt kein Vorgehen, das sind keine Straftaten aus dem Affekt heraus. Und da gibt es eine klare Risikokalkulation auch, oder eine Kosten-Nutzen-Kalkulation. Und wenn eben ja solche landwirtschaftlichen Farmer da eben merken oder hören, das spricht ja rum, hier werden jetzt Menschen wirklich dafür ins Gefängnis gebracht, wenn sie Leute ausbeuten, gewaltsam, dann hören sie auch relativ schnell damit auf, ne? Also ja, das sehen wir tatsächlich auch in Studien, die wir dann auch durchführen. Ja.
Das hat ja wahrscheinlich auch in verschiedene Richtungen Auswirkungen. Also ich kann mir vorstellen, dass das für die Betroffenen natürlich auch ein wirklich richtig, ja, wie soll man sowas nennen, befriedigendes Gefühl ist oder ein ja, was auch nachhaltig für nachhaltige innere Befreiung vielleicht auch sorgt, wenn ich dann weiß, der mich da lange gequält hat, der ist jetzt auch rechtskräftig verurteilt und gleichzeitig auch so eine Außenwirkung einmal auf die potenziellen zukünftigen Täter, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, und letztlich auch auf die Organisation und die Wirksamkeit einer solchen Organisation. Das ist ja auch wieder dann, wenn man, du hast von gesagt, dein Bereich war Fundraising, wenn man mit solchen Geschichten überzeugen kann, dann ist das sicherlich auch, sind das gute Argumente auch, um höhere Spenden zu kriegen dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, wie du gesagt hast, so für alle Involvierten sind das dann auch die schönen Nachrichten. Mhm. Und auch die, ich sag mal, Hoffnung geben und Zuversicht, ne? Also ich wurde auch öfters gefragt, ja, wenn jetzt innerhalb der letzten 6 Jahre die Zahl der Betroffenen von 40 auf 50 Millionen gestiegen ist, wieso macht ihr die Arbeit denn eigentlich noch? Oder was mit? Also das ist auch manchmal demotivierend, natürlich, das mitzubekommen, dass sich unsere Welt gerade dahingehend auch in vielen Bereichen zum Schlechteren verändert wieder. Aber dann sind es genau diese Geschichten, diese Fälle und die einen da immer wieder Zuversicht auch geben, dass man was zum Guten verändern kann.
Du hast jetzt ja ein Beispiel aus Indien erzählt und das ist, glaube ich, durchaus ja auch so im Bewusstsein, glaube ich, auch der Menschen hier, dass es da Kinderarbeit gibt und solche Situationen, von denen du gerade gesprochen hast. Aber wir haben im Vorgespräch auch kurz darüber geredet, dass es auch andere Länder gibt mit bestimmten Schwerpunkten von Verbrechen, die auch IJM im Blick hat.
Ja, es sind mittlerweile über 20 Länder, in denen IJM aktiv ist, wirklich über den ganzen Globus verteilt. Auch in Europa, das wäre vielleicht so ja auch spannend zu nennen, dass die neuesten Projektstandorte in Osteuropa gegründet wurden, also speziell in Rumänien und in Polen und Bulgarien ist auch gerade im Aufbau, weil es hier in Europa im Bereich der sexuellen Ausbeutung tatsächlich ein sehr hohes Maß gibt an jungen Frauen vor allem, die aus Osteuropa nach Mittel- und Westeuropa gebracht werden, um dann hier eben in der Zwangsprostitution ausgebeutet zu werden. Genau, das heißt, es passiert überall, also auch hier in Deutschland. Wir haben jetzt auch seit 4 Jahren eine Kollegin in Deutschland, die auch wirklich an Fällen hier mitarbeitet, also die tatsächlich dann mit Landeskriminalpolizei oder auch mit der Bundespolizei ja Fälle betreut und Betroffene im Nachgang auch betreut. Das sind eben Fälle aus der sexuellen Ausbeutung, aber uns sind auch schon hier in Deutschland Fälle ja bekannt geworden aus dem Baugewerbe und aus der Landwirtschaft. Und hier in Deutschland sind die Schätzungen liegen so bei um die 160.000 Menschen, die eben von so einer Art der Ausbeutung betroffen sind.
Das sind ja schon wirklich beachtliche Zahlen.
Das sind auch viele, ja. Und wir haben ja also im internationalen Vergleich ein doch sehr gut arbeitendes Rechtssystem, also mit einer Polizei, die gut ausgebildet ist und mit Gerichtsverfahren, die gut laufen. Das heißt, es sind ja schon weniger als jetzt eben beispielsweise in Indien, wo man einfach viele mehr, sage ich mal, rechtliche Lücken hat, die Täter auch ausnutzen können. Aber die gibt es auch noch hier. Und in Europa ist vor allem ein Problem, dass auf Täterseite ist es sehr, sehr einfach, innerhalb von einem Tag 3 Grenzen zu überschreiten und eine Person, also ein Opfer, eine betroffene Person über 3 Grenzen zu schleusen, die Polizei dann wieder aus diesen 3 Ländern aber zu koordinieren, dass sie diesen Fall zusammen verfolgen. Das ist dann sehr viel aufwendiger, ne? Und das ist auch dann so der spezielle Ansatz von IJM, zu gucken in Europa, wie können wir diese grenzüberschreitende Strafverfolgung optimieren. Und auch da haben wir schon wirklich erste schöne Ergebnisse, also dass das wirklich besser funktioniert, ne? Dass die Behörden der verschiedenen Länder da viel schneller darauf reagieren, auf solche Situationen. Ja.
Du hattest auch im Vorgespräch von Myanmar und Bangladesch gesprochen. Kannst du das nochmal erklären? Das fand ich nämlich auch ganz interessant, was für ein Themenfeld das war. Das hatte ich vorher nämlich noch überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja, genau. Es gibt so einige südostasiatische Länder, wo gerade das Thema der Online-Scamming sehr groß wird. Es ist tatsächlich der Bereich in der modernen Sklaverei, der aktuell am stärksten wächst. Also sowohl von der Anzahl der Betroffenen als auch von dem Profit, der da gemacht wird. Auch Sie, Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen das sicher alle. Man bekommt eine verdächtige E-Mail, die nach Spam klingt, oder auch manchmal irgendwie mittlerweile Telefonanrufe oder SMS. Also es hat sich in den letzten Jahren gehäuft, diese Betrüger, diese Trickbetrüger-Versuche. Und da sitzen am anderen Ende nicht immer Kriminelle, oder beziehungsweise nur indirekt. Oft sitzen dort nämlich eben Menschen, die ausgebeutet werden. Und das, ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, die eben so in diesen Fabriken sitzen. Eine Fabrik ist tatsächlich das richtige Wort. Also wir haben da schon erste Fälle jetzt gehabt, wo wirklich in großen Fabriken Tausende von Menschen gewaltsam festgehalten werden und eben 16 Stunden am Tag Listen abtelefonieren, E-Mail-Adressen bekommen und diese Spam-Nachrichten eben schreiben. Und die haben auch klare Ziele, finanzielle Ziele, die sie erreichen müssen. Also wie viel Menschen sie quasi betrügen müssen um ihr Geld. Und wenn sie die nicht erreichen, dann droht ihnen eben auch Gewalt, ne? Und werden wirklich in diesen Fabriken festgehalten und auf diese sehr perfide Art und Weise ausgebeutet, ne? Und das ist wirklich eine ganz, ganz neue Art. Das ist wieder dieses, was ich eingangs meinte, an diesem Modernen der Sklaverei. Das ist äußerst kreativ, sich anpasst an unsere Welt. Was da jetzt auch wirklich anders nochmal ist, ich hatte vorhin schon gesagt, es sind meistens eher Menschen aus armen und ärmsten Verhältnissen, die betroffen sind, oft auch eher bildungsferne Menschen. In diesem Bereich des Online-Scammings ist das anders. Da werden jetzt wirklich junge, gut ausgebildete, technologieaffine Menschen werden eben mit diesen Jobangeboten angelockt. Eben oft ist in Asien hat man das ganz viel, dass junge Menschen auch ihr Land verlassen, um dann im Nachbarland zu arbeiten, wenn sie da ein gutes Angebot erhalten. Und wie gesagt, wenn dann einmal dort angekommen, geraten sie eben in die Situation und werden nicht rausgelassen. Aber es ist auch so eine neue Zielgruppe, die Täter da haben. Ja. Und das bringt leider sehr, sehr viel Profit, muss man sagen. Ja.
Hat IJM bestimmte Schwerpunkte für das Engagement, also thematische Schwerpunkte oder bezogen auf die Zielgruppe, für die IJM sich engagiert?
Du meinst jetzt hier in Deutschland, wer sich...
Nee, überhaupt. Also jetzt weltweit, also für welchen Anteil nimmt es ein, sich meinetwegen für Kinder zu engagieren in oder für Frauen, mhm, die ausgenutzt, mhm, werden, oder eher für Männer in Arbeitssituationen, die mhm, illegal sind, so wie du es vorhin beschrieben hast. Also gibt's da so Schwerpunkte? Mhm.
Ja, schon. Also es gibt schon auch einige Länder, in denen der Schwerpunkt ist, Kinder zu befreien und zu schützen. Ghana ist da zu nennen, wo Kinder in der Fischereiindustrie und in der Kakaoindustrie ausgebeutet werden. Da vielleicht der eine Nebensatz, also dass wirklich auch nochmal klar wird, also diese moderne Sklaverei und auch diese Fälle, die IJM sich zum Beispiel da jetzt bei den Kindern in Ghana anschaut, die sind auf einem Spektrum wirklich das Extrem. Das heißt, das sind dann Kinder, die nicht zur Schule gehen können und die wirklich jeden Tag unter Androhung oder Anwendung von Gewalt arbeiten müssen. Das sind jetzt nicht die Kinder, die eine Kindheit haben, zur Schule gehen können und am Wochenende dann vielleicht mal auf der Farm aushelfen von der Familie oder so. Ne? Das also es sind schon wirklich diese extremen Fälle. Kinder ist auch leider ein Thema, auch in Bangladesch, wo viele Kinder sexuell ausgebeutet werden, oder auf den Philippinen, ist auch leider ein Hotspot der sexuellen Ausbeutung von Kindern, die sich auch immer mehr ins Internet übrigens verlagert. Das heißt, Kinder, die insgesamt auch von diesen 50 Millionen ungefähr ein Viertel ausmachen, ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt. Und für Frauen und Mädchen gibt es auch einen Schwerpunkt in Lateinamerika, besonders Guatemala und Kolumbien. wo die ja die partnerschaftliche, die häusliche Gewalt, also die Gewalt gegenüber Frauen einfach sehr, sehr hoch ist. Also fast schon ja eine Epidemie in diesen Ländern ist. Also wo über ein Drittel der 16-Jährigen, ich glaube in Guatemala war es, schon ja sexuelle oder partnerschaftliche Gewalt eben erlebt haben. Ja.
Du hast ja vorhin auch schon mal durchklingen lassen, dass es auch manchmal ja nicht so leicht ist, sich mit diesen Themenbereichen auseinanderzusetzen. Das ist ja wirklich auch belastend. Und ich vermute mal, da brauchst du auch einfach regelmäßig vielleicht so den Blick auf das Positive und auf den Blick auf das, was dann auch gelingt. Ich habe mal ein paar Zahlen recherchiert zu Menschen, die befreit worden sind, beziehungsweise auch zu Verurteilungen fürs Jahr 2025. 13.557 Menschen befreit, 1.430 TäterInnen verurteilt, dann 258 Menschen zurück in ein selbstbestimmtes Leben geholfen und insgesamt, das finde ich auch sehr spannend, 40.340 Akteure geschult, um ja sensibel zu werden, was auch immer. Und bei dem Thema Schulung fiel mir dann auch durchaus Schule ein. So die Frage, ich habe es bei dir ja einmal auch konkret erlebt, da habe ich dich auch mal mit dieser Expertise ins Seminar geholt. Und ich weiß überhaupt ja durch dich auch, dass ihr das auch als Konzept habt und dass das Teil eurer Arbeit ist, durchaus eben auch in Schulen zu informieren und die Organisation und die Arbeit bekannt zu machen. Was thematisiert ihr denn da in Schulen? Und was mich auch interessiert, wie reagieren denn Jugendliche darauf?
Ja, also wir gehen da also sowohl mit ein paar Hauptamtlichen als auch mit den Ehrenamtlichen eigentlich deutschlandweit in Schulen und man kann schon sagen, also an weiterführende Schulen, weil es dann doch so ein gewisses Alter braucht, um dieses Thema wirklich gut besprechen zu können in den Klassen. Aber eigentlich, ja, an den weiterführenden Schulen geht das ganz gut, von der Unter- bis zur Oberstufe. Und ja, wir bringen da auf jeden Fall auch immer ne, Geschichten mit, also die das Ganze irgendwie greifbar machen für die Kinder. Da merkt man dann auch wirklich oft so ziemlich schnell so eine Betroffenheit, wenn sie realisieren, die sind ja in meinem Alter und die sitzen nicht in der Schule und können heute Nachmittag noch irgendwie zum Fußballtraining gehen oder so, sondern die müssen halt jeden Tag arbeiten. Und dass da dann auch wirklich schnell ein Interesse besteht oder aufkommt bei den meisten Schülerinnen und Schülern so, dann auch zu erfahren, okay, aber ne, wie helft ihr denn diesen Kindern zum Beispiel und was können wir jetzt auch tun? Das ist dann auch immer ein Teil von diesen Unterrichtsbesuchen, sage ich mal, dass natürlich die Klassen auch dann kreativ werden, ne? So wie können wir jetzt hier irgendwie Poster machen, die wir in der Schule aufhängen, um die Schule zu informieren oder wie können wir einen Spendenlauf in unserer Schule organisieren, um ein paar Spenden zu sammeln für die Arbeit oder so. Also, dass es nicht nur bei der Information bleibt, sondern auch wirklich dann eine Aktion daraus wird.
Ja. Das ist ja auch schön dann für Schülerinnen und Schüler zu spüren, wirklich wirksam sein zu können. Das ist ja das, was oft in deren Schulalltag ja auch völlig fehlt. Aber das ist mal ein schöner Ansatzpunkt zu wissen, da kann ich vielleicht ein ganz konkretes Projekt unterstützen, wenn ich jetzt hier in der Schule einen Spendenlauf auf die Beine stelle oder so. Ja, das finde ich gut. Ja. Damit sind wir beim Thema Engagement. Was kann ich überhaupt tun? Ich habe folgendes Zitat gefunden bei I&M auf der Webseite. Du kannst dich dazu entscheiden, wegzuschauen, aber du wirst nie wieder behaupten können, du hättest es nicht gewusst. Das ist ja auch so ein von William Wilberforce, das ist ja auch ein Impuls, du weißt es und letztlich steckt darin auch die Aufforderung, tu was. Wie was für Möglichkeiten haben denn jetzt Menschen, die uns hier vielleicht auch zuhören und denken, ach, so ein bisschen Engagement zusätzlich zu dem, was ich sonst an Arbeit habe, das wäre, könnte ich mir vorstellen, würde ich gerne machen. Also wie kann ich mich engagieren?
Ja, auf ganz vielfältige Art und Weise. Kommt vielleicht so ein bisschen darauf an, welche Ressourcen man gerade hat. Also ob das eher die Zeit ist oder ja, die Kreativität oder ob es das Geld ist. Genau, und also klar, der oftmals der schnellste Weg ist natürlich das Spenden, ne? Und da findet man natürlich auf der Website von IJM auch verschiedenste Wege, wie man das machen kann und auch Beispiele, mit welchen Summen da zum Beispiel was dann bewirkt wird. Und genau, und das ist, also IJM ist eine rein spendenfinanzierte Organisation, erhält nur sehr, sehr wenig öffentliche Gelder. Das heißt, genau, da ist, es klingt so abgedroschen, aber jede Spende hilft wirklich. Ja, klar, dann der Zeit. Also wir haben ein großes ehrenamtliches Netzwerk, also in über 20 Städten oder Standorten in Deutschland haben wir sogenannte Regionalgruppen. Die Karte findet man auch auf der Website, wo es diese Gruppen überall gibt. Und dann kann man da zu so einer Regionalgruppe gehen, die sich meist so einmal im Monat oder einmal im Quartal treffen und in den Städten Aufklärung betreiben, also auf die Straße gehen oder auf den Weihnachtsmarkt Plätzchen verkaufen gegen eine Spende oder ein Kino-Infoabend organisieren im örtlichen Kino. Also, und da kann man sich wirklich auch mit seinen Ideen und auch seinen Netzwerken vielleicht, die man hat, ganz kreativ einbringen. Es soll ja auch wirklich Spaß machen. Also das, ich bin ja eben auch in dieser Kölner Gruppe hier noch ehrenamtlich aktiv und jetzt auch schon seit 6 Jahren. Und man merkt, wie sich das da immer so ein bisschen wandelt, was so von Jahr zu Jahr gemacht wird. Einfach weil eben auch verschiedene Leute dann Teil der Gruppe sind und die ihre Ideen einfach auch mitbringen, ne? Und da kann man sich da auch ausleben, ja.
Ich vermute mal, wenn man in so einer Organisation arbeitet, dann gibt man ja auch viel. Also das ist ja schon auch ein, ja, haben wir eben schon drüber gesprochen, auch gelegentlich wahrscheinlich emotional belastend. Also es ist ein, wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht, vermute ich mal, eine anstrengende Arbeit und gleichzeitig ja auch, da hast du vorhin ja schon von gesprochen, aber auch eine Arbeit, bei der man viel zurück bekommt. Wie erlebst du das denn? Was würdest du konkret benennen? Was bekommst du zurück?
Ja, wirklich viel. Also ich hatte es ja eingangs schon so ein bisschen gesagt, ne, dieses Gefühl von Wirksamkeit, von Selbstwirksamkeit. Man arbeitet ja an was Großem mit, was wirklich Menschenleben verändert. Es gibt auch, da bin ich auch also als ich diese Arbeit angefangen habe bei IJM, das erste Mal so in der Literatur drüber gestoßen, das Helper's High. Also dass man wirklich wissenschaftlich festgestellt hat, sich zu engagieren, also anderen Menschen zu helfen oder eben auch Geld zu spenden, das löst auch Glücksgefühle aus, ne? Also dass Menschen, die Geld spenden für einen guten Zweck, dadurch tatsächlich glücklicher werden, als wenn sie das Geld für ihren eigenen Konsum ausgegeben hätten. So, und ich glaube, so diese Helpers High-Momente hat man öfters mal. Man trifft auch wirklich ganz viele spannende, inspirierende Leute. Also allein hier in unserer Kölner Regionalgruppe sind von der 17-jährigen Abiturientin bis zu der 60-jährigen Richterin am Landesgericht ist irgendwie alles branchenmäßig und altersmäßig vertreten. Und das ist auch wirklich schön. Also da so eine Community auch kennenzulernen, die am gleichen Ziel arbeitet, aber wo ganz, ganz verschiedene Menschen zusammenkommen.
Wir haben hier vorhin von der Vision von IJM gesprochen und ich mache das ganz gerne, dass ich so am Schluss einer Podcast-Folge auch nochmal meine Gäste danach befrage. So, gibt es denn irgendeinen Satz oder einen Gedanken, den du so unseren ZuhörerInnen mitgeben magst, bezogen auf das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigt haben?
Ja, das wäre vielleicht so ein bisschen zweigeteilt, die Botschaft. Das eine ist, ja, suchen Sie sich was auch eben was Freude macht. Also ich habe es gesagt, auch wenn es ein Ehrenamt ist, muss es auch irgendwie noch Spaß machen, sonst ist es nicht nachhaltig, dann bleibt man nicht wirklich lange dabei. Also was Freude macht, wo das Herz natürlich auch dran hängt. Und das Zweite ist so ein bisschen Hauptsache irgendwas machen, also nicht die Hände in den Schoß legen. Und ich weiß, das ist auch ja in unserer Zeit gerade manchmal ein bisschen schwierig, ne? Man fühlt sich aber überfordert, weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, und da wäre so ein bisschen mein Appell, wir können nicht alles ändern, aber ja, suchen Sie sich eine Sache raus, für die Ihr Herz brennt, wo Sie Freude dann haben, und engagieren Sie sich. Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort und ein schöner Appell am Ende. Ganz herzlichen Dank, lieber Daniel, für die ganzen Einblicke in deine Arbeit und in die Arbeit von IJM. Ich finde, dein Engagement und deine Haltung machen auch Mut. Und auch gerade über den Weg, den du so gegangen hast, bist und den du am Anfang ja auch nochmal beschrieben hast. Und ich finde, es lohnt sich, den eigenen Weg zu finden und dann auch zu gehen. Und es lohnt sich einfach auch, gegen Ungerechtigkeit auf der Welt zu kämpfen, so wie du gerade gesagt hast. Und wenn es mit kleinen Schritten ist und mit kleinen Dingen, die man tut, Hauptsache man tut eben was. Wir sind damit am Ende dieser besonderen Episode im Rahmen des Podcastons. Wenn dir die Idee gefällt, dann geh auf www.podcaston.org und entdecke noch viele andere Wohltätigkeitsorganisationen durch die Stimmen und das Talent sehr hörenswerter PodcasterInnen. Alle Links in den Shownotes wie immer, auch natürlich die Links hier zu IGM. Und ja, lieber Daniel, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in deine Geschichte und in die Arbeit der Organisation.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung und den netten Austausch. Schön, dich wiederzusehen.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.